Ich hoffe, dass unsere Herzen weit sind für das, was Gott heute zu uns sagen will. Ich hatte ja schon gesagt, wir wollen uns in diesem Monat besonders beschäftigen, wie Gott sein Volk aus Ägypten in die Freiheit geführt hat. Und das ist eng verbunden mit dem Lebenslauf des Mose. Und dazu haben wir letzten Sonntag und am letzten Donnerstag in Faszination Bibel schon einiges gehört. Und ich möchte heute weiterlesen von der Berufung des Mose, wie Gott sich ihm offenbart hat und wie er seinen Auftrag empfangen hat. Es steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, ab Vers 1. Mose hütete die Schafen und Ziegen seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die er aus einem Dornbusch schlug. Mose sah nur den brennenden Dornbusch. Aber es fiel ihm auf, dass der Busch von der Flamme nicht verzehrt wurde. Das ist doch seltsam, dachte er. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an. Mose! Mose! Ja, antwortete Mose, ich höre. Komm nicht näher, sagte der Herr. Ziehe deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Dann sagte er, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Weiter sagte der Herr, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss, und ich bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bringe es in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört. Ich habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Deshalb geh jetzt. Ich schicke dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen. Aber Mose wandte ein. Ich? Wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Gott antwortete, ich werde dir beistehen. Und das ist das Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg Opfer darbringen und mich anbeten. Mose sagte zu Gott, wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie mich dann fragen, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott antwortete, ich bin, der ich bin. Und fügte hinzu, sag zu dem Volk Israel, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Der Herr, er ist der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn Herr, das heißt, er ist da, ist mein Name für alle Zeiten. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen, wenn sie zu mir beten. Geh nun und rufe die Ältesten des Volkes Israels zusammen. Sagt zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er hat zu mir gesagt, ich habe genau gesehen, was man euch in Ägypten antut. Darum bin ich entschlossen, euch aus diesem Land herauszuführen, in dem ihr so unterdrückt werdet. Ich bringe euch in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn du so zu ihnen sprichst, werden die Ältesten des Volkes auf mich hören. Dann musst du mit ihnen zum König von Ägypten gehen und ihr sollt zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns erschienen. Deshalb wollen wir 3 Tagesreisen weit in die Wüste gehen und Gott und dort dem Herrn und sein Gott Opfer darbringen. Ich weiß, dass der König von Ägypten euch nicht gehen lässt. Er wird sich durch keine Macht der Welt dazu zwingen lassen. Aber dann werde ich meine Hand ausstrecken und die Ägypter schlagen. Ich werde schreckenserregende Wunder in ihrer Mitte vollbringen und dann wird er euch ziehen lassen. Ich werde sogar dafür sorgen, dass die Ägypter euch wohlgesinnt sein werden und ihr nicht mit leeren Händen wegziehen müsst. Alle Frauen aus Israel sollen sich vor dem Aufbruch von ihren ägyptischen Nachbarinnen Silber- und Goldschmuck erbitten und festliche Kleider. Das können dann eure Söhne und Töchter tragen. Auf diese Weise sollt ihr die Ägypter berauben. Mose erwiderte, und was ist, wenn die Leute von Israel mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir nicht erschienen, was soll ich dann tun? Was hast du da in deiner Hand, fragte der Herr. Einen Stock, sagte Mose. Wirf ihn auf die Erde, befahl der Herr. Mose tat es. Da wurde der Stock zu einer Schlange und Mose lief von ihr davon. Der Herr befahl ihm, pack sie beim Schwanz. Mose fasste zu und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stock. Da sagte der Herr, tu das vor ihren Augen, damit sie glauben, dass ich dir erschienen bin. Ich, der Gott ihrer Vorfahren, Abraham, Isaak und Jakob. Dann befahl er Mose, steck die Hand in dein Gewand. Mose gehorchte, und als er seine Hand wieder hervorzog, war sie voll Aussatz, weiß wie Schnee. Steck deine Hand noch einmal in dein Gewand, befahl der Herr. Mose tat es, und als er sie wieder herauszog, war sie so gesund wie der übrige Körper. Der Herr sagte, wenn sie sich durch das Wunder mit dem Stock nicht überzeugen lassen, dann wird sie dieses zweite Wunder überzeugen. Wenn sie aber immer noch nicht glauben und nicht auf dich hören wollen, dann nimm Wasser aus dem Nil und schütte es auf den Boden und es wird zu Blut werden. Doch Mose erwiderte, ach Herr, ich habe noch nie gut reden können. Und auch seitdem du mit mir, deinem Diener, sprichst, ist das nicht besser geworden. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen. Der Herr antwortete, wer hat den Menschen die Sprache gegeben? Wer macht die Menschen stumm oder taub? Wer macht sie sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Also geh jetzt. Ich werde dir helfen und dir sagen, was du reden sollst. Doch Mose erwiderte, nimm es mir nicht übel, Herr, aber schicke einen anderen. Da wurde der Herr sehr zornig auf Mose und sagte, du hast doch noch einen Bruder, den Leviten Aaron. Ich weiß, dass er gut reden kann. Er ist auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, wenn er dich wieder sieht. Du sagst ihm alles, was er reden soll. Ich helfe dir dabei und ihm helfe ich auch. Ich sage euch, was ihr tun und reden sollt. Wenn Aaron für dich zum Volk spricht, wird das so sein, wie wenn ein Prophet die Botschaften seines Gottes weitergibt. Und den Stock hier nimm in die Hand, mit ihm wirst du die Wunder tun, die dich ausweisen. Es geht heute um diese Begegnung, um diese Selbstoffenbarung Gottes. Im Hebräerbrief heißt es ganz am Anfang einmal, Gott hat sich vielfach und auf verschiedene Weise offenbart. Und trotzdem ist das, was hier dem Mose geschieht, doch eine besondere Offenbarung, nicht so ganz alltäglich. Und es geht zugleich eben auch um eine Erwähnung für eine bestimmte Aufgabe, von der Mose hier überrascht wird. Es ging ihm so, wie vielleicht manchen Eltern, die zu einer Elternversammlung eingeladen sind und ohne dass sie sich umsehen, kommen sie als Elternsprecher wieder heraus. So hat Mose ganz unmittelbar diesen Auftrag Gottes am Hals, mitten aus seinem Alltag heraus. Er hat eigentlich das gemacht, was er die letzten 40 Jahre gemacht hat, Schafe gehütet. Es war ganz unmittelbar und auf der anderen Seite war Mose aber auch doch von langer Hand vorbereitet. Gott hatte schon lange in seinem Leben gewirkt, sei es durch diese wundersame Geburt, dass er ausgebildet wurde in der Weisheit Ägyptens, dass er manche Grenzerfahrungen durchlebt hat, die Wüstenzeit. Und auch das Hirtendasein scheint eine gute Vorbereitung für einen Führer eines Volkes zu sein. Es ist mir aufgefallen, dass etliche Führer des Volkes Israels vorher Hirten waren. Zum Beispiel David. Das alles führt schließlich zu dieser Berufung. Und es ist das erste Mal im Leben des Mose, dass Gott in dieser Weise zu ihm redet. Man könnte sagen, bisher hat Mose Gott mehr so vom Hörensagen gekannt. Das war der, der seinen Vorfahren begegnet ist, zu Abraham, Isaak und Jakob gesprochen hat. Ja, und zu Josef und denen. Und sie geführt hat. Und es war natürlich der, der alles geschaffen hat und der allmächtige Gott, aber er kannte ihn nicht. Bis das passierte, manchmal passiert auch nichts, ja. Wo war das? Am Horeb? Hier heißt es, es war der Berg Gottes. Ein anderer Name für den Sinai, den Berg Sinai. Ob der damals schon so bekannt war als der Berg Gottes oder ob er nachher das so eben dann hieß, wagt sich hier in die Wildnis und erlebt dort etwas sehr Merkwürdiges, einen brennenden Dornbusch. Er sieht das Feuer nur und seine Neugier wird geweckt. Was ist das? Dieser Busch brennt, ohne sich zu verzehren. Irgendwie muss es Gott gelingen, erst einmal unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen. Dass wir aufmerksam werden, dass wir hören. Und Gott überrascht hier den Mose mit diesem Wunder, mit dieser Feuererscheinung. Und Mose sucht nach einer Erklärung. Und er ist vielleicht nicht der Erste und auch nicht der Einzige, der beginnt, ein Wunder mit der Physik zu studieren und bei der Theologie landet. Irgendwie hat er damit in seinem Leben gar nicht gerechnet. Er lebte ein Leben lang schon umgeben von einer unsichtbaren Realität, der Realität Gottes, und die er doch kaum wahrgenommen hat, die er bisher nur kannte vom Hörensagen. Und so sind solche Gottesbegegnungen immer ein besonderer Höhepunkt im Leben eines Menschen. Wenn er merkt, jetzt spricht Gott mich persönlich an. Er ist nicht nur da, ich erschließe ihn nicht nur, weil die Schöpfung so toll ist oder weil ich von ihm gehört habe, weil andere von ihm berichten, sondern ich merke, er spricht mit mir. Gott stellt sich dann vor, eigentlich hören wir von einem Botschafter, einem Engel Gottes. Das Besondere ist, dass Mose mit Namen angesprochen wird und dass sich Gott auch mit Namen vorstellt. Wir haben es hier nicht mit einer unpersönlichen, höheren Instanz zu tun, sondern mit einem persönlichen Gott und mit einer persönlichen Berufung. Dieser Gott sagt, Mose, Mose. Und in der Bibel heißt es mal an einer anderen Stelle, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das ist ja dieses Wunder, dass dieser große, allmächtige Gott uns mit Namen kennt. Wir sind für ihn nicht eine Nummer, nicht irgendein Mensch von Milliarden, sondern er kennt seinen Namen. Und Mose antwortet dann, hier bin ich. Und damit hat Gott sein erstes Ziel erreicht, dass der Mensch antwortet auf seine Stimme und auf seine Offenbarung. Es war der Gott, der Mose durch eine verborgene Fügung und Führung mit Hilfe einer ägyptischen Prinzessin schon als Baby das Leben gerettet hatte, der ihn als Prinz aufwachsen ließ und der ihn schon 40 Jahre nach Midian geführt hatte. Und der sagt dann, zieh deine Schuhe aus, als er näher kommt, denn hier ist heiliger Boden. Wie kann man eigentlich Gott begegnen? Wie kann man sich darauf vorbereiten, wenn man versteht, wer Gott wirklich ist? Darüber machen sich viele Menschen Gedanken. Und bei den Muslimen ist es ja bis heute so, bevor sie die Moschee betreten, ziehen sie die Schuhe aus. Es ist ein Symbol. Aber es bedeutet, dass wenn ich in der Nähe Gottes bin, dann kann ich mich nicht benehmen wie ein Elefant im Glashaus. Dann mache ich meine Schritte vorsichtig. Und später verhüllt Mose sogar noch sein Angesicht, weil er merkt, vor diesem heiligen Gott, da würde ich sterben, da vergehe ich. Wie kann ich vor ihm stehen als sündiger Mensch? Ich brauche eine Achtung, ein Verständnis von dem, dass Gott heilig ist. Gott stellt sich dann vor als der Gott der Vorväter, Abraham, Isaaks und Jakobs. Das heißt, er baut hier ein Vertrauensverhältnis auf. Es fängt nicht bei Null an. Es ist der Gott, der auch seinen Vätern schon bekannt war. Es gibt schon gute Erfahrungen. Und es ist der Gott, der die Verheißungen jetzt erfüllt, die er den Vätern gegeben hat. Er ist treu und zuverlässig. Und er hatte gesagt, ich werde euch führen und er tut es jetzt. Und dann stellt Gott sich vor als der, der hört. Er sagt, ich habe gesehen und ich habe gehört die Leiden und die Not meines Volkes. Gott ist einer, der Gebet erhört und der barmherzig ist. Und ich glaube, wichtiger in dieser Begegnung noch als der Auftrag war, dass Mose jetzt wirklich einmal Gott kennengelernt hat. Gott hat viel von sich offenbart. Ihn kennenzulernen in seiner Heiligkeit, in seiner Reinheit, in seiner unfassbaren Größe, in seiner Barmherzigkeit und Mächtigkeit und dass er Gebet erhört. Darum geht es, Gott kennenzulernen als den, der retten will. Und der dazu auch Menschen gebraucht. Und hier möchte er den Mose. Und so kriegt er den Auftrag, er soll zum Pharao gehen und für Gott zum Pharao sprechen, dass er sein Volk ziehen lassen soll. Er möchte sein Volk in die Freiheit führen, in das verheißene Land. Er sagt, interessant, ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Hand der Ägypter. Letztlich rettet nicht Mose, sondern Gott. Und jetzt ist es interessant, noch die Reaktion des Mose zu sehen. Ihm geht es gar nicht so wie Bolli, dass er sich freut, sagt, wow, jetzt bin ich ein Prediger Gottes, ja, fehlt mir nur noch die Krawatte. Es ist keine heldenhafte Begeisterung, dass er nun der Befreier Israels sein darf, sondern er hat viele Einwände, 5 an der Zahl. Darum habe ich gedacht, man könnte das Thema der Predigt heute auch nennen, eine Berufung mit vielerlei Ausreden. Und die erste heißt, ich bin zu unbedeutend für diese große Aufgabe. Er hat Zweifel an den eigenen Fähigkeiten. Er sagt in Vers 11, wer bin ich schon? Er traut sich selbst das gar nicht zu, es ist zu groß die Aufgabe. Er hat auch Angst vor den Mächten, denen er da entgegentreten soll. Er weiß ja, mit wem er es zu tun bekommt. Und ich glaube, dass diese Selbstzweifel des Mose verständlich sind, auch normal. Ich halte sie viel besser wie eine Selbstüberschätzung, dass er denken würde, ja, das mache ich. Und Gott antwortet auf diesen Zweifel und sagt, ich will mit dir sein. Ich werde mit dir sein und ich gebe dir ein Zeichen, was in der Zukunft geschehen wird, woran du das merken wirst, ihr werdet mir hier an diesem Berg Gottes dienen. Interessant ist, dass Gott Mose in diesem Selbstzweifel nicht auf seine eigene, also auf das Moses Kraft verweist. Dass er nicht sagt, Mose, du schaffst das schon, du bist gut vorbereitet, du hast doch viel gelernt und du bist jetzt 80 Jahre alt, du bist weise, die werden schon auf dich hören. Sondern er verweist ihn auf seine Kraft. Er sagt, ich, also auf Gottes Kraft, ich werde bei dir sein. Und er bindet sich an die Ohnmacht und Schwachheit eines Menschen, des Mose. Aber weil Gott mächtig ist, braucht er nicht zu zweifeln. Der zweite Einwand des Mose ist, mir fehlen Autorität und Vollmacht. Da hat er seine Zweifel. Er möchte gern eine Autorisierung, eine Legitimation. Die werden vielleicht nachfragen, was ist denn sein Name, mit welcher Autorität kann ich denn dann handeln, was soll ich dann tun, was soll ich dann sagen? Das sind alles gute Fragen, die Mose stellt. Und Gott stellt sich vor als Jahwe, ich bin, der ich bin. Dieses Wort Jahwe ist ein Substantiv, ein Hauptwort, abgeleitet von dem Verb sein und kann verschieden übersetzt werden. Ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, ich bin da, ich bin der Seiende. Ich bin einfach. Man hat versucht, das religionsgeschichtlich zu erklären, wo könnten die Israeliten das herhaben, das versucht man immer. Aber damit ist man gescheitert, hier hat Gott sich offenbart. Für mich betont das, dass man Gott letztlich nicht fassen kann, dass er da ist und dass es reicht, dass er unbestimmt ist, dass er ganz anders ist wie wir, aber er ist da. Er ist keine Fantasie und er ist beständig. Er ist da und er wird da sein. Er wird sein, den er sein wird. Er ist zugleich im Wandel und zugleich immer derselbe. In sich selbst genug, er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Ewige und Gleiche. Und trotzdem zeigt er sich hier auf Erden bei Mose, er fährt herunter, spricht mit ihm, er wird Mensch in Jesus Christus. So stellt Gott sich vor. Und er gibt ihm konkrete Anweisungen, was er den Israeliten sagen soll, was er dem Pharao sagen kann. Und wieder gibt es einen Blick in die Zukunft und Gott offenbart sich als der Herr der Geschichte. Es wird sogar so sein, dass sie die Gunst der Ägypter haben werden. Sie werden ihm ihre Reichtümer, nachher ihre Schätze geradezu aufdrängen. Sie werden nicht mit leeren Händen ausziehen. Nur an einer Stelle hat sich Gott mit einem noch machtvolleren Namen offenbart, mit dem Namen Jesus Christus. Deshalb sagt ja der Hebräerbrief, Gott hat sich vielfach und auf verschiedene Weise offenbart, aber am Ende in dem Namen Jesus. Er hat uns einen Namen genannt, damit wir ihn anrufen können. Wer diesen Namen anruft, den Namen Jesus, der wird gerettet werden. Das ist die Botschaft der Apostel. Es gibt einen dritten Einwurf, die Befürchtung, das Volk wird nicht mitmachen. Die werden mir nicht glauben. Was ist mit den anderen? Es gibt eine Skepsis, ob sie denn seine Hilfe überhaupt annehmen würden Und da hatte ja Mose schon so seine Erfahrung gemacht. Er hatte ja schon mal versucht, ihnen zu helfen. Er hatte den Ägypter erschlagen, er wollte den Streit unter ihnen schlichten. Und das alles war gar nicht so angekommen. Was sollte dann werden? Und Gott gibt ihm drei machtvolle Zeichen. Ein Stab, der zur Schlange wird und wieder zum Stab. Eine aussätzige Hand, also die Hand, die aussätzig wird und wieder gesund. Und das Nilwasser, das zu Blut wird. Mit diesen soll er das Volk überzeugen. Man kann diese Zeichen, was ich aber heute nicht tun will, auch aus Jesus hindeuten, auf seinen Tod am Kreuz, an sein Leiden und sein Blutvergießen. Diese machtvollen Zeichen sollen Mose helfen, dass die Israeliten erkennen, er ist wirklich von Gott gesandt. Aber Mose ist immer noch nicht überzeugt, sondern hat einen dritten Einwurf. Es mangelt ihm an Begabung, speziell an Redebegabung. Ich kann nicht reden, bringt er sehr beredt hervor. Mose wusste aber auch, was nötig war am ägyptischen Hofe, um bei den Menschen anzukommen. Wenn jemand mit Eloquenz reden kann, gut in der Sprache und in der Selbstdarstellung, nicht stottert und nicht sagt, das ist schon gut. So Leute wollen wir ja hören, die selbstbewusst wirken. Und der Vorwurf, den Mose Gott hier eigentlich macht, ist, du hast hier was übersehen. Schau mich an. Wenn ich rede, das ist irgendwie, vielleicht hat er eine dünne Stimme, ich weiß nicht, da hört keiner zu. Aber Gott sagt, wer ist das denn, wer den Mund gemacht hat? Bin ich das nicht gewesen? Und ich will mit deinem Mund sein und will dich lehren, was du sagen sollst. Gott begab die Erwählten und erwählt nicht die Begabten. Und so erhält Mose den Befehl, geh jetzt hin und tu es. Aber Mose hat noch einen letzten Einwand. Und das ist vielleicht die eigentliche Wahrheit hinter all diesen Ausreden. Ich will nicht, sende, wen du senden willst, sagt er. Das klingt ganz fromm, aber es bedeutet wirklich nur, ich will nicht. Such dir einen anderen, eine klare Weigerung. Und das macht Gott wirklich zornig. Die Nachfragen vorher wurden von Gott mit großer Geduld beantwortet. Das habt ihr gemerkt, wie lang der Text war. Auf was sich Gott da einlässt. Wir alle, jede Einwurf, was ist mit meinem Reden, was ist mit der Autorität und wenn sie fragen und wenn sie nicht wollen und überhaupt, und ich bin nicht, alles beantwortet Gott und zeigt, wo der Ausweg liegt, aber hier nicht. Was vorher war, das war nicht unbedingt falsch, das war erlaubt, aber wenn wir uns ihm willentlich verweigern, dann ist das eine große Schuld. Aber Gott findet auch hier einen Weg, der Aaron war lang schon unterwegs. Wenn wir uns weigern, erwählt Gott andere und erreicht so sein Ziel. Aber auch der Mose kommt hier doch nicht mehr heraus. Dann soll er halt den Auftrag mit dem Aaron zusammen erfüllen. Eigentlich hat mich nur gewundert bei den ganzen Ausreden, dass Mose nicht gesagt hat, ich bin zu alt. Ich bin jetzt 80, Zeit für die Rente. Aber das hat er nicht gesagt. Gott entkräftet alle Ausreden. Er möchte, dass Menschen sein Mund in dieser Welt sind. Wir erleben das bis heute. Da kommt vielleicht auch eine Anfrage auf uns zu, vielleicht der Gemeindeleiter oder der Pastor oder irgendeine Gruppe, die Gemeindegruppe und fragt, wer kann helfen. Wir überlegen und sofort fallen uns viele Gründe ein, warum das gerade nicht so gut geht. Was ist mit der Vollmacht? Was ist, wenn die nicht mitmachen? Bin ich überhaupt begabt genug? Habe ich die Stimme Gottes klar genug gehört? Ich könnte mich doch verhört haben. Die Schwierigkeiten, warum Gott in dieser Welt nicht mehr tun kann, liegt oft nicht an der Welt oder an Gott, sondern an den erwählten Werkzeugen, an seinen Knechten, die sich nicht zur Verfügung stellen wollen. In ihren Herzen liegt nicht selten der größte Widerstand. Ich habe mal geguckt, wir Menschen sind ja wirklich Fachleute in Ausreden. Ein paar lustige Ausreden habe ich noch gefunden. Zum Beispiel die, tut mir leid, dass ich so spät bin, die Straßenbahn hat sich verfahren. Oder diese, keine Ausrede, aber mir ging es nicht gut, ich bin über das WLAN-Kabel gestolpert. Das verstehen jetzt nur Computerleute, die anderen müssen sich das später erklären lassen. Und ein drittes habe ich noch gefunden. In Tartu in Estland soll es so eine Tradition gewesen sein, wenn die Studenten zu spät in die Uni kamen, dann hatten sie immer die Ausrede, mein Pferd ist auf dem Eis gestürzt, hat sich ein Bein gebrochen, ich musste das arme Tier leider erschießen, jetzt bin ich zu spät. Und da hat es in einer Vorlesung der fünfte Student mit derselben Ausrede reinkommt, fragt der Professor, na, ist Ihr Pferd auch gestürzt? Der Student begreift sofort und sagt, nein, Herr Professor, es war kein Durchkommen, die ganze Straße war voller toter Pferde. Ja, welche Aufträge gibt Gott uns heute? Uns als seinen Botschaftern, als seinen Knechten, als den Christen. Ein Beispiel, unter vielen ist sicher auch der sogenannte Missionsauftrag, Missionsbefehl, ist auch interessant, wieder ein Auftrag Gottes, verbunden mit dieser festen Zusage, ihr müsst das aber nicht alleine machen, ich bin bei euch. Wir kennen ihn wahrscheinlich. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alle Gebote halten, die ich euch gegeben habe. Ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Sind wir an diesem Auftrag beteiligt? Fühlen wir uns eingebunden? Und wenn wir denken, er gilt uns nicht, warum eigentlich nicht? Ich frage mich, ob unsere Ausreden oft so ganz anders sind wie die des Mose. Gott will sie in jedem Falle entkräften. Die Frage ist, werden wir seine Herrschaft anerkennen? Die Ausreden des Mose haben wir gehört. Ich habe noch geguckt, was sind 7 beliebte Ausreden von uns Menschen. Da ist zuerst die Ausrede, ich habe keine Zeit. Ich habe das Sprichwort gefunden, als Gott die Zeit erschuf, als Gott die Welt erschuf, gab er den Afrikanern die Zeit und den Europäern die Uhr. Keine Zeit für Gott, wenn man heutzutage nicht im Stress ist und nicht ständig keine Zeit hat, dann kann man irgendwie keinen anspruchsvollen Beruf haben. So denken wir, alles andere erscheint wichtiger als Zeit für Gott. Ich habe keine Zeit. Eine zweite Ausrede beliebt, das Wetter ist nicht gut. Das soll so als Beispiel gelten für alle Ausreden nach dem Motto, die Situation passt gerade nicht. Die Umstände, das Drumherum ist schuld, warum jetzt gerade nichts geht, ich kann da ja nichts dafür. Eine dritte Ausrede, ich fühle mich nicht gut, bin zu müde, zu schlapp, zu matt, es passt halt gerade nicht. Oder, sehr beliebt, andere sind begabter, geeigneter, sind irgendwie doch näher dran. Warum machen die das eigentlich nicht? Warum sollte ausgerechnet ich das machen, wo mir das doch so schwer fällt? Eine fünfte Ausrede, ich weiß nicht, wie das geht. Ich hatte mal ein Praktikum gemacht in einer Gemeinde mit einem anderen Praktikanten zusammen, der war Fachmann darin. Oh, ich weiß nicht, wie das geht. Zum Beispiel hatten wir den Auftrag, die Gemeinde hatte den Fußboden neu gemacht und da war der Estrich drauf und dann sollte da so eine Dichtfarbe drauf. Dann kam der Pastor mit seinem feinen Anzug und wir zwei Praktikanten und dann sagte er, oh, ich weiß nicht, wie geht denn das, kannst du das mal zeigen? Dann hat der Pastor, musste dann den Teer da rausdrehen. Wir haben zugeguckt, denn wir wussten nicht, wie es geht. Ja, ich weiß nicht, wie es geht. Aber man kann natürlich lernen, wenn man will. Die Berufung ist unsicher, ist der letzte Punkt. Ich weiß nicht, ob es wirklich meine Berufung ist. Vielleicht, wenn Gott so zu mir reden würde wie zu Mose, ein brennender Dornbusch, vielleicht könnte das helfen. Aber vielleicht könnte auch helfen, einfach in die Stille zu gehen, ins Gebet, bis wir sicher sind, was Gott nun sagt. Und ein letzter Punkt, ich muss zuerst noch eine Ausbildung machen, einen Kurs machen, mehr Geld verdienen, meine Mutter beerdigen, bessere Ideen haben, gesund werden, ein Problem lösen, irgendetwas anderes machen, bevor ich meine Berufung leben kann. Die Frage, mit der ich uns heute entlassen will, ist einfach die, was hindert mich daran, meine mir von Gott gegebene Berufung zu leben? Wie löse ich mich von vielleicht vorhandenen Blockaden, von Mustern, von nicht dienlichen Glaubenssätzen, von Verhaltensweisen und Ängsten, die mich daran hindern? Vielleicht steht ja auch dir momentan ein Schritt bevor, von dem du weißt, dass du ihn gehen sollst und trotzdem zögerst du. Aus unerfindlichen Gründen diesen Weg konsequent zu gehen. Finde doch heraus, was dich abhält und höre, was Gott dazu zu sagen hat. Ich denke, dass es sich lohnt, über diese Berufung des Mose nachzudenken, eine Berufung mit allerlei Ausreden. Ich möchte mit diesem Vers aus dem 2. Petrusbrief schließen. Befleißigt euch, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Dann werdet ihr auch im Leben nicht straucheln.